Wir haben schon einiges gehört, was wirklich gut in die Richtung passt, auch was heute Morgen dran ist. Weil es geht um diesen Namen Jesus, um Jesus Christus selber, so wie er ist. Und letzten Sonntag hatte ich schon angefangen damit, darüber zu sprechen, dass Jesaja über 700 Jahre bevor Christus überhaupt geboren worden ist, bereits vorausgesagt hat, wie er sein wird, dass er kommen wird und wie er sein wird. Und wir haben letzten Sonntag gesehen, dass zwei seiner Namen sind wunderbare Ratgeber. Und das ist so stark und das ist so lebensnah, weil wir brauchen Rat. So oft brauchen wir Rat. Und man ist gut beraten, wenn man sich an diesen Jesus Christus hält. Und der andere Name war starker Gott. Starker Gott. Also da hat Jesus so gute, starke Namen von Gott bekommen. Und der Prophet sollte es verkündigen und sagen, dass es nicht nur Namen sind, sondern dass es sein Wesen beinhaltet. Das ist seine Person. Jesus Christus ist so. Er ist ein Ratgeber. Er ist starker Gott. Halleluja. Und ich glaube, dass es in unserem Kopf und in unserem Herz erstmal irgendwie da reinrutschen muss, dass wir das verstehen, was das bedeutet. Er ist starker Gott. Halleluja. Ich will nochmal die Verse lesen, weil es geht um zwei Namen heute. Nämlich um Vater der Ewigkeit, ewig Vater und Friedefürst. Und ich lese nochmal die Verse, damit wir uns daran erinnern können. Jesaja Kapitel 9 von Vers 1 an. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Können wir da mal einen Applaus geben für so starke Worte? Halleluja. Halleluja. Und es wurde so lange vorher schon verheißen, dass der, der kommen wird, ein solcher sein wird. Halleluja. Und wenn wir das jetzt lesen, dass die Freude groß sein wird, dann ist die Freude groß, wenn wir das verstanden haben. Wenn das in unser Herz hineingefallen ist, dass wir diesen Jesus Christus haben, dass er für uns ist und dass er unser Ratgeber ist, unser starker Gott. Halleluja. So, und jetzt kommt es immer mehr die göttliche Seite durch in diesen Bezeichnungen, weil jetzt sagt Gott selber, dass sein Sohn ewig Vater heißt. Dass er, der Sohn, ewig Vater heißt. Aber ich meine, Gott ist doch der Vater. Gott, der Vater im Himmel. Er ist doch der Vater. Vater im Himmel, beten wir. Unser Vater, der du bist im Himmel. So nennen wir Gott, Vater im Himmel. Und dieser Vater im Himmel sagt jetzt, wenn Christus kommt, wenn der Messias kommt, wenn Jesus kommen wird, dann ist er ein ewiger Vater. Also das ist schon fast ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie Gott sich identifiziert mit seinem Sohn. Weil der Messias, weil Jesus väterliche Eigenschaften hat. Und Gott sagt, oder Jesus sagt über seinen Vater und ihn, ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. Gott wollte sagen, mein Sohn ist wie ich, ein Vater eben. Wenn er kommt, ist er wie ich, wie ein Vater und er wird unter euch sein. Gott hat gesagt, wenn der Sohn kommt, wird er ein Vater in Ewigkeit sein, auch wenn er nachher im Himmel ist. Ja, man sagt doch manchmal, wie der Vater, so der Sohn. Hier trifft es hundertprozentig zu. Ja, bei uns Menschen ist es in manchen Bereichen, sagt er, wie der Vater, so der Sohn. Ja, in so ein paar Bereiche, das sieht man, das schlägt doch wirklich das Temperament des Vaters irgendwie durch oder Eigenschaften. Aber hier kann man es wirklich sagen, wie der Vater, so der Sohn. Und Jesus, er kündigt seine Vaterschaft auch nicht auf. Er läuft nicht davon. Er nimmt Verantwortung wahr. Das ist unser Vater und Jesus, der väterliche Eigenschaften hat. Ein König, hatten wir letzten Sonntag gesagt, dass Jesus auch als ein König bezeichnet wird, der sein Reich aufbaut, aber gleichzeitig ein Vater. Das hat mich erinnert, dass man, also in Baden-Württemberg hatte man das auf jeden Fall gesagt, da ist der Ministerpräsident der Landesvater. Und wohl dem Bundesland, das dann wirklich einen Landesvater hat, also ich meine väterliche Eigenschaften hat und sorgt wie ein Vater für sein Kind, dann haben sie wirklich das große Los gezogen. So, aber Landesvater, das genau, einerseits Regierender, einer mit Einfluss, aber väterlich, Vater. Väter sind wichtig für die Kinder. Und wir haben das ja gesehen, was Leslie erzählt hat. Er hatte zwar dann einen Vater noch bekommen, aber es ist trotzdem etwas anderes. Es ist der Vater, also sein richtiger Vater. Und dass man das nicht so leicht einfach so hinwegtun kann. Und wir leiden darunter, dass Kinder vaterlos aufwachsen müssen. Wir alle haben oder hatten Väter. Gute Väter, weniger gute Väter, anwesende Väter, abwesende Väter und so weiter. Aber Vater, das Wort schon, Vater, das ist etwas Starkes. Das drückt etwas Starkes aus. Als Kinder hat man immer gesagt, ich sag's meinem Vater, ich sag's meinem Vater. Wenn irgendwas war, ich sag's meinem Vater. Und dann hätte der also vielleicht nichts gemacht, aber vielleicht auch schon allein die Drohung hat schon geholfen. Kleine Kinder verehren ihre Väter, weil sie sagen, mein Vater kann alles und er ist der Größte und er ist der Stärkste. Und sie geben in der Schule oder im Kindergarten oder wo, geben sie an mit ihren Vätern und sagen, wie ihre Väter sind und übertreffen sich gegenseitig in der Bezeichnung, wie ihr Vater ist. Väter sind die ersten männlichen Bezugspersonen. Sie prägen das Bild, wie ein Mann zu sein hat. Töchter wollen immer ihre Väter heiraten, also am Anfang jedenfalls. Sie definieren spätere Partnerrollen über die ihnen durch den Vater vorgelebte Männerrolle. Deshalb haben Väter eine hohe Verantwortung und sollten sich auf diese Rolle vorbereiten. Wir machen ja immer einen Ehevorbereitungskurs, wenn Leute heiraten. Aber eigentlich müsste man genauso einen Vater- und Muttervorbereitungskurs machen, um sich auf diese verantwortungsvolle Aufgabe vorzubereiten. Auch Väter, ich lege jetzt ein bisschen auf Vater. Ne? Die Mutter ist natürlich ohne Mutter kein Kind. Also Mütter ist was ganz Besonderes, da könnte man natürlich den ganzen Morgen damit füllen. Aber manchmal denkt man genauso und sagt, ja, die Mutter wird es schon richten. Ne? Hauptsache Mutter, die das Kind auch geboren, die Mutter und die Mutterbrust und die Muttermilch und die Mutter und die Mutter und die Mutter. Aber Kinder brauchen Väter. Väter, die haben eine große Verantwortung. Und wie ich es vorher gerade geschildert habe, sind sie derart prägend, prägend im Leben eines Kindes. Und wenn ein Vater etwas wichtig findet bei den Kindern, dann zieht es, also ich habe Statistik gelesen, mehr als wenn das die Mutter sagt. Weil der Vater findet toll zu angeln. Also angeln, dann Fisch ist gut. So. Also auf jeden Fall in der Anfangszeit ist es sehr, 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 sehr prägend. Und unser Vater im Himmel ist genauso, wie kleine Kinder glauben, dass ihr Vater ist. Da stimmt es wirklich. Und wenn wir anfangen zu prahlen und zu sagen, unser Vater im Himmel ist so und so, er kann das, dann stimmt es nämlich. Dann stimmt es. Dann ist es die Wahrheit. So, Väter sind wichtig. Und jeder hat so seine Vorstellung von einem guten Vater, einem perfekten Vater. Und die Frage ist, wie soll denn ein Vater, so ein perfekter Vater aussehen? Und ich habe mir gedacht, das wäre gut, wenn ihr mal so ein paar Begriffe hineinrufen würdet. Was ihr denkt, Loni wird es aufschreiben. Was denkt ihr denn, wie ein perfekter, also wirklich ein perfekter Vater sein müsste? Sagt einfach mal ein paar Begriffe. Loni schreibt sie hin und dann haben wir das so vor Augen. Ich hoffe, dass wir Väter nicht depressiv werden danach. Aber furchtlos, liebevoll. Wow, souverän, tröstend oder tröster, geduldig. Geduldig. Ja, schreib's halt ein bisschen. Ah, da kommt schon was zusammen. Stark, natürlich. Was war noch? Geduldig, haben wir das? Geduldig noch? Weise, genau, und optimistisch.
Mutig.
Wow. Ja. Yeah. Optimistisch. Weise. Fröhlich.
Aufmerksam. Weiß. Optimistisch, was war noch?
Fröhlich.
Wow.
Was hat er?
Aufmerksam.
Genau. Mutig und verlässlich. Aha. Fürsorglich, treu, gerecht. Wow, ja, genau. Ja, gerecht, das ist schon. Je mehr Kinder das es dann sind. Gerecht. Sonst noch was? Was haben?
Kreativ.
Kreativ? Aha. Sportlich hat noch keiner gesagt, aber das ist auch nicht so schlimm. Wie?
Fleißig.
Ehrlich, genau. Vergebungsbereit, ja. Breite Schultern, tragfähig. Was war das?
Gläubig,
ja, genau. Gläubig, ja, das ist ziemlich wichtig.
Kommunikativ.
Also, der was sagt ab und zu. So, aber ich denke jetzt haben wir schon eigentlich das meiste, was man so großzügig.
Was noch? Verantwortungsvoll.
Ja, sehr gut.
Mhm. verantwortungsvoll. Wie? Anwesend, ja. Super, vielen Dank für alle die Begriffe. Furchtlos, liebevoll, anwesend, verantwortungsvoll, souverän, tröstend, stark, geduldig, fleißig, optimistisch, weise, fröhlich, aufmerksam, gerecht, mutig, verlässlich, treu, ehrlich, kreativ, beschützend, gläubig, vergebungsbereit, großzügig, kommunikativ. Wer von euch hatte einen solchen Vater? Ja? Wow. Wer ist so ein Vater? Ja? Also die Latte ist wirklich hoch hier, aber genau das ist es, was wir damit verbinden und was wir auch denken, wie ein Vater sein sollte. Und ist natürlich jetzt für uns Väter schon eine große Herausforderung. Und also dann müsste man, also ich müsste da an verschiedenen Stellen schon den Rotstift ansetzen und sagen, da gibt es Verbesserungsmöglichkeit und da war es nicht gut oder da hat man versagt und so. Also real gesehen wird es wahrscheinlich so sein, dass die wenigsten Väter das alles erfüllen. Aber also wir streben es an, so für alle Väter oder die noch werden wollen, dann haben wir hier schon mal die Liste, wie das gewünscht wird oder wie das sein könnte oder sein sollte. Herausforderung an uns. So, und jetzt ist eben wichtig, wie ist jetzt der Vater im Himmel und Jesus mit seinen väterlichen Eigenschaften? Wie ist er? Was sagt die Bibel dazu? Und jetzt will ich euch einfach ein paar Sachen in Erinnerung bringen, was die Bibel da dazu sagt. Und zwar Matthäus 5, Vers 48, da heißt es, ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer Vater vollkommen ist. Also das würde ich sagen, das ist schon vollkommen. Also da gibt es noch ein paar, würden uns noch mehr einfallen, noch, aber das ist schon vollkommen. Und jetzt heißt in der Bibel, dass wir im gleichen Maß also diese Vollkommenheit anzustreben haben. Wir sind ja schon manchmal froh, wenn wir geduldig sind oder wenn wir mal was weise entschieden haben, sind wir schon froh. Oder wenn es mal, also wenn wir aufmerksam zugehört haben oder verschiedene Dinge so. Aber jetzt der Anspruch, wie unser Vater vollkommen, also er ist vollkommen in dem. Oder Matthäus 7, 11, da heißt es, wenn nun ihr, die ihr böse oder unvollkommen seid, was wir festgestellt haben, seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Schau mal, wenn unser Vater im Himmel ist, da, wie, wo hieß sie, großzügig, irgendwo, großzügig. Der Vater im Himmel, es heißt so über ihm, dass es eigentlich normal ist für Väter, dass sie etwas Gutes tun, ihren Kindern etwas Gutes tun. Das ist normal irgendwie. Aber unvollkommen, sagt er, wie viel mehr der Vater im Himmel. Es ist so grandios und ich bete, Heiliger Geist, offenbare es in unserem Herzen, dass wir es wirklich verstehen können. Matthäus 18, 14, da heißt es, so ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Es ist Gottes Wille, dass keiner verloren geht. Schaut, wenn jetzt Gott, der ja so viele Menschen, da könnte man ja schon vielleicht denken, ja gut, ein mehr oder weniger ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt, wenn du nur zwei Kinder hast, ne, oder so, dann ist schon. Aber wenn du so viele, dann musst du sagen, ach, vielleicht ist es nicht so schlimm. Aber die Bibel sagt es, er will, dass keiner verloren geht. Und jeder, der irgendwie auf einem Weg ist, der nicht gut ist, dann setzt der Vater im Himmel durch seinen Heiligen Geist alles dran, um dem nachzugehen und ihn zur Umkehr zu bewegen. So ist es wirklich. Und im Neuen Testament heißt es ja weiter über den guten Hirten, dass der gute Hirte seine 99 lässt und das eine und dem einen nachgeht, damit der eine, das eine Schaf wieder zurückkommt. Das ist echte Liebe, das ist wirklich Treue für Aufmerksamkeit, das ist alles beschützend. Noch etwas Großartiges steht in Matthäus 18, Vers 19. Da heißt es nämlich, dass wenn zwei in Einheit beten über etwas, was sie sich wünschen oder was sie brauchen und sich so zusammentun, dann wird der Vater im Himmel diese Bitten erhören. Oder Epheser 1, Vers 3. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. So, das heißt, der vollkommene Segen, dieses Unerschöpfliche, Unermessliche ist für uns vorhanden. Es ist da, er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Ich weiß nicht, wenn es jedes heißt oder jedem, bleibt nicht mehr viel übrig, was da nicht eingeschlossen ist. Eigentlich nichts, es ist einfach alles in Jesus Christus. Und noch etwas total Starkes, was für einen Vater ja auch bezeichnet ist, Matthäus 6, Vers 8. Da heißt es, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Ich glaube, dass Kinder dass ihren Vätern zutrauen, dass die wissen, was sie brauchen. Und ehe sie bitten, das heißt, man bittet schon noch. Man bittet, also Kinder machen das auf jeden Fall. Und dann sagen die Väter, ja, ich weiß, dass du ein neues Fahrrad brauchst. Ja, ich weiß, dass du das brauchst. Ja, und jetzt? Wer kann was damit anfangen, damit er es nur weiß? So, aber das bedeutet, ja, ich weiß, und die Sache ist in Bearbeitung. Es ist unterwegs. Vielleicht haben sie es schon im Keller stehen und warten nur drauf, bis der Geburtstag kommt oder irgendein anderes Fest. Aber das finde ich so gut. Unser Vater im Himmel weiß. Er weiß Bescheid. Halleluja. Und Lukas 6, 36, da heißt es, dass der Vater im Himmel, dass er barmherzig ist. Barmherzig. Und dann heißt es noch in Johannes 14, Vers 2, der Vater hat viele Wohnungen. Alles ist schon vorbereitet. Der Vater hat vorgesorgt. Das hatten wir hier auch, dass er dafür sorgt, dass er für uns sorgt. Er hat schon Vorsorge getroffen. Vorsorge bedeutet, dass wenn die Sorge anfängt aufzukommen, man weiß, es ist ja schon gesorgt. Und dann ist die Sorge dann gar nicht wirklich nötig. Der Vater hat viele Wohnungen vorbereitet, dass wir eines Tages mal bei ihm sein können. Wahrscheinlich ist das bezeichnendste Bild oder Gleichnis, was wir im Neuen Testament lesen über den Vater, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und Jesus, er erzählt, es ist ja eine konstruierte Geschichte, die natürlich auch so hätte stattfinden können, aber eine Geschichte, um etwas zu vermitteln und zu sagen, wie der Vater im Himmel ist. Und eigentlich wie er selber natürlich auch ist. Als erstes, und ich denke, die Geschichte ist ja bekannt vom verlorenen Sohn, der jüngste Sohn, dem es einfach stinkt und er will gehen und haut ab und fordert Erbe, dass man sowas überhaupt kann. Auf jeden Fall, der Vater irgendwie respektiert es und lässt ihn gehen. Also nicht, dass er ihn jetzt derart bevormundet oder ihn jetzt einsperrt und sagt, nee, da bleibst du, nichts geht. So, sondern er geht und er respektiert es irgendwo. Und er liebt ihn immer noch. Ja, das ist doch manchmal die Herausforderung bei uns Menschen, wenn jemand etwas tut, was uns absolut gar nicht gefällt, dass dann manchmal die Liebe etwas betrübt ist. Aber er liebt ihn immer noch. Und was macht er? Er wartet auf ihn ständig. Er schaut nach ihm aus. Er ringt danach. Er sehnt sich danach, dass er wieder zurückkommt. Dass er wieder zurückkommt. Und als er wieder zurückkommt, und das muss ich auch sagen, der verlorene Sohn wäre wirklich verloren geblieben, hätte er nicht eine Entscheidung getroffen und wäre umgekehrt und hätte gesagt, mein Vater ist besser als alles andere. Also bei meinem Vater, selbst wenn ich nur einer seiner Diener sein könnte, dann wäre es besser als das, was ich jetzt hier erlebt habe. Ich will mich aufmachen und zu ihm zurückzukehren. Das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. Ich will zu meinem Vater zurückkehren. Und er hat sich ausgemalt, wie das wohl sein wird und was er ihm sagen wollte. Und es tut mir leid und es war echt so ein Schwachsinn, was ich gemacht habe. Und ich war so blöd und es tut mir leid und ich bin jetzt halt hier und vielleicht kann ich nur wenigstens hier ein bisschen arbeiten und was zu essen haben. Ich habe keinen Anspruch mehr, mir steht nichts zu, ich weiß das. Und der Vater hat sein Herz bereits erkannt. Und er vergibt ihm so, er musste nicht einmal den ganzen Vers zu Ende reden, sondern er vergibt ihm. Und jetzt noch etwas Entscheidendes. Er stellt ihn in seiner Würde wieder her, als ein Sohn des Hauses, einem reichen Vater, ein Sohn des Hauses. Man könnte sagen, der hat so viel verbockt. Also liebe Zeit, also wenn er hier noch überhaupt am Tisch sitzen darf, also wenn er beim Personal sitzen darf, dann ist das schon eine große Gnade. Aber er gibt ihm wieder den Ring. Er gibt ihm wieder Autorität und nimmt ihn an. Das zeigt etwas vom Vater, von absoluter, er ist für uns und absoluter Vergebensbereitschaft. Das ist unser Vater. Und so ist Jesus ein väterlicher Freund. Weißt du, ein väterlicher Freund ist etwas total Starkes. Sind ja dann meistens Leute, die älter sind als wir selber, aber ein Freund und dann noch was Väterliches, oh, das ist was richtig Gutes und Jesus ist ein solcher. So, also, sein Name ist ewiger Vater, er bleibt Vater. So ist Jesus, sein Name ist so, er ist ein Vater. Und der letzte Begriff in diesen Versen war, Fürst des Friedens, Friedefürst. In den Weihnachtsliedern singen wir das manchmal alles so aneinandergereiht und dann Friedefürst und was immer das bedeutet. Aber jetzt will man mal drüber nachdenken, was bedeutet das? Friedensfürst, Fürst des Friedens. Ein Fürst ist ein Oberster, ein Befehlshaber, ein Chef, kann man sagen, einer, der Autorität hat, einer, der das Sagen hat. Und jetzt sagt die Bibel hier, ein Fürst, also ein Oberster, ein Chef des Friedens. Er regiert über den Frieden. Er hat etwas mit Frieden zu tun. Da gibt es ja die Friedensnobelpreisträger, die sich irgendwo, die viel dazu beigetragen haben, dass Friedensverhandlungen stattgefunden haben und erfolgreich zu Ende gebracht worden. Und sie werden dafür geehrt, Friedensnobelpreis. Aber Jesus ist mehr als das, weil er ist der Friedefürst, der wirklich Frieden schaffen kann. Es heißt, dass er es ist. Er ist wie Friede, er verkörpert den Frieden. Jeder, der sich mit ihm einlässt und seine Liebe kennenlernt und nach seinen Prinzipien lebt, wird immer mehr merken, wie dieser Friede in einem selber zustande kommt und hergestellt wird. Und je mehr er Raum gewinnt in uns, desto mehr wird von dieser Natur, die Jesus hat, auf uns übergehen. So, was bedeutet nun Frieden? Und es wird viel über Frieden geredet und geschrieben und Friedensbewegungen und Friedensgebete und Friede ist in aller Munde und jeder will Frieden haben und jeder versteht ein bisschen was anderes darunter. Frieden ist mehr als Abwesenheit von Krieg. Bis Jesus kommt und er sein Friedensreich aufrichtet, wird es wohl immer wieder zu Kriegen kommen. Warum? Weil Menschen ohne Gott leben. Und weil Menschen ohne Gott leben, dann regieren Macht, Egoismus, Rebellion, Eifersucht, Missgunst. Die Dinge herrschen und das hat letzten Endes zur Folge, dass Auseinandersetzungen geschehen, dass Kriege sind und dass schlimme Dinge passieren. Kriege sind das Ergebnis vom Ausleben der sündigen Natur. Und wenn man das herunterbricht in ganz kleine Dinge, was unter uns Menschen sein kann, sehen wir, dass das wirklich so ist. Der bekannte biblische Begriff, hebräische Begriff für Frieden ist Shalom. Shalom. Und ganz Friedliebende, die begrüßen sich dann immer mit Shalom und verabschieden sich mit Shalom. Das ist mir manchmal fast ein bisschen zu viel Shalom, weil ich denke, das hat mehr, da steckt mehr dahinter, als dass man es nur einfach so sagt. Shalom. Und das hat also das Wort Shalom kann man nicht mit einem Wort nur übersetzen und sagen, ja, Shalom heißt einfach Frieden. Ja, da steckt viel, viel mehr drin. Und ich habe das mal nachgelesen, da steht zum Beispiel, Shalom bedeutet unversehrt sein, heil sein, sich wohl befinden, Gesundheit, Sicherheit oder Ruhe, Versorgung, Glück, alles in dem Begriff Shalom, da steckt es da drin. Und wenn Jesus, er hat es ganz oft zu Leuten gesagt, geh hin in Frieden. Könnt ihr euch erinnern? Wenn er Begegnung hatte mit Leuten, da kam die Frau, die Sünderin und so, und er hat ihr vergeben, da sagte er, geh hin in Frieden, geh hin in Frieden, geh hin in Frieden. Das hab ich mir gar nicht so Gedanken gemacht, was soll das bedeuten? Ja, geh hin in Frieden als hab gute Zeit oder so. Aber gehe hin in Frieden bedeutet, dass Jesus genau dieses Shalom hineingesprochen hat in diese Menschen und hat gesagt, geh hin in dein Wohlbefinden, geh in Gesundheit, geh in der Sicherheit, geh in der Ruhe Gottes, geh hin in der Versorgung, sei ein glücklicher Mensch, geh im Glück, alles im Shalom, geh hin in Frieden. Und das meinte Jesus, wenn er Menschen gesagt, das Menschen zugesprochen hat. Frieden gibt es in den unterschiedlichsten Bereichen. Also die zwei großen Dinge sind natürlich Frieden mit Gott. Und wir wissen, dass durch die Schuld, durch die Sünde ist es zerstört worden, die Beziehung zu Gott. Und jetzt kommt Jesus und bringt praktisch ihr eine Möglichkeit, dass wir wieder zu Gott kommen können und Frieden mit Gott zu bekommen. Frieden mit Gott heißt, ich bin von Gott angenommen, es steht nichts zwischen Gott und mir, weil er einfach mir vergeben hat. Frieden mit Gott durch Vergebung. Und dann ein großer Bereich, der uns ja täglich betrifft. Und zwar Frieden mit Menschen. Und Jesus, der Friedensstifter und der Friedensfürst, er will uns helfen, er will uns anleiten, dass wir untereinander Frieden haben und in Frieden leben können. Die Bibel sagt sogar, jagt dem Frieden nach. Also wenn man dem Frieden nachjagen muss, dann heißt es, der ist flüchtig. Irgendwie kriegst du ihn nicht zu greifen. Der haut ständig ab. Es ist fürchterlich. Man muss ihm nachjagen. Er ist nicht grundsätzlich einfach hier und für uns da, sondern er ist wie wenn wir ihm hinterher eilen müssen. Jagt ihm nach. Aktiv ist es. Und so ist es im täglichen Leben. Ist in Beziehungen ist es so. Wir müssen dem Frieden nachjagen. Wir müssen bereit sein, zu investieren in Beziehungen, Vergebung auszusprechen, Versöhnung zu leben. Ich finde, Versöhnung ist etwas vom Schönsten. Es gibt ja kaum Filme über Versöhnung. Meistens sind es ja, also wo es auseinanderkracht, wo es die Beziehungen auseinandergehen. Okay, gut, dann finden sie dann wieder jemand anders. Aber das ist eigentlich immer so. Es ist eigentlich eher das, über, das was mehr rausgearbeitet wird. Aber Versöhnung, wenn Leute im Krach waren, wenn da schlimme Dinge waren und Menschen sich versöhnen, das ist doch was Herrliches. Amen. Das ist das Beste, was es gibt. Das ist so ein Wunder, ist das. Das ist so etwas Starkes. Wenn wo vorher Unfriede war, auf einmal Friede ist, all diese guten Dinge hineingesprochen werden, Heilung in die Beziehung, Glück in die Beziehung, Sicherheit und Ruhe, ein Shalom hinein in Beziehung. Das ist was Wunderbares. Und jetzt sagt die Bibel im Römer 12, Vers 18, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Guck mal, das heißt, es gibt Menschen, die wollen keinen Frieden. Es gibt Menschen, die wollen einfach im Streit leben. Die wollen auch nicht vergeben, sie wollen einfach im Streit leben. Und wenn du es versuchst, dann sagen sie nein, weil sie haben sich festgelegt, haben gesagt, mit der Person werde ich nie wieder reden. So, festgelegt, für immer. So, wenn die Person versucht, dann sagt sie, nein, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und das meint ja hier der Paulus, dass es diese Situation gibt. Und dann kannst du gar nichts machen. Aber es heißt, wenn möglich so viel an euch liegt, so viel an dir, an mir liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Also, sprich, dass es nicht an uns liegt, dass es Krieg gibt, dass es Unversöhnlichkeit gibt, dass es keine guten Beziehungen gibt, sondern nein, wir wollen dahin alles dazu beitragen, damit es zu einer guten Beziehung kommt. Die große Frage ist ja immer, wer macht den ersten Schritt? Schau, unter Christen oder Ehepaare. Bei Ehepaaren ist es manchmal so, dass das immer dasselbe ist. Also, immer der Gleiche macht der erste Schritt. Also gut, dass einer den ersten Schritt mal macht, aber wir können es auch abwechseln. Aber einer braucht vielleicht einfach länger und sagt, ich will da noch ein bisschen sauer sein und so. Und dann macht der andere den ersten Schritt und dann lässt man ihn auch noch mal ein bisschen baumeln, bis man dann großzügig irgendwie so. Das ist schon eine wichtige Sache. Wer macht den ersten Schritt? Und ich finde es gut, wenn man den ersten Schritt macht. Also man kann sich auch in der Ehe kann man wetteifern drum, wer den ersten Schritt macht. Halleluja. So, die Bibel ist ja da auch klar, dass die Bibel sagt, dass die Sonne nicht untergehen soll, bevor man die Sache geklärt hat. Das ist jetzt in der Jahreszeit ein bisschen schwierig, ne? Ab 3:30 muss man spätestens anfangen mit Versöhnung und Vergebungsbereitschaft. Ansonsten ist Nacht. Also gut, der erste Schritt. Und wir wissen, dass in vielen Situationen, die einfach so im Leben kommen, dass wir das alleine nicht hinkriegen, sondern dass wir wirklich den Friedensfürsten brauchen und seine Hilfe brauchen und etwas von seiner Art in uns wirken zu lassen. Johannes 14, 27 sagt Jesus, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Hey, ich finde das, also mir gefällt meine Predigt total heute Morgen echt. Ich finde das fantastisch. Guck doch mal hin, was Jesus gesagt hat. Seinen Frieden lässt er zurück. Er geht in den Himmel und ist trotzdem ewiger Vater und lässt seinen Frieden zurück. Und er sagt, mein Frieden ist eine andere Qualität als das, was man sonst so landläufig so erlebt. Es ist mehr als das. Wie sieht der Friede in dieser Welt aus? Also manchmal ist der angebotene Friede mehr eine Vertröstung. Eine Vertröstung, ja, da machen Sie sich mal keine Sorgen. Das wird schon. So, verstehst du? Ja, jetzt kannst du da Frieden haben oder machen Sie sich mal keine Sorgen. Es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird, So, wow, cool, hey, jetzt habe ich voll den Frieden. Aha, es ist nicht so heiß. Solche Sachen, beruhigen. Das wird schon, du wirst schon wieder gesund. Oder der Handwerker sagt, ich komme bestimmt nächste Woche. Ja, Versprechungen und so, die man da nicht hält oder so. Jemand sagt, du, ich kümmere mich darum. Oh gut, da habe ich jetzt echt voll den Frieden. Er kümmert sich drum. Und er kümmert sich nicht drum. Manchmal. Manchmal kümmert man sich auch drum. Dann ist es eine tolle Sache. Friedensabkommen werden geschlossen. Und dann halten sie nicht auf Dauer. Friede dieser Welt ist nicht sicher. Es ist eher ein Hoffen und ein Bangen, dass es wohl hoffentlich dann auch möglicherweise so auch sein wird. Wir brauchen den Frieden Jesus in uns. Und wir können auch nur das geben, was wir haben. Wir können nur Frieden weiter vermitteln, wenn wir Frieden in uns selber haben. Ansonsten geht es nicht oder ist es eine gespielte Sache. Wir brauchen den Frieden in uns. Und den Frieden Gottes, dann will ich gleich noch die Stelle dazu sagen, der Friede Gottes, der alle menschliche Vernunft übersteigt, der ist es, der von Jesus kommt. Und den kann nur er geben. Es kann nur er geben. Jesus sagte zu seinen Jüngern, kurz bevor er gefangen genommen wurde, ihr werdet alle davonlaufen und mich werdet ihr alleine lassen. Und dann macht er wie so in Klammer, aber ich bin nicht alleine, der Vater ist bei mir. Das ist übrigens auch so eine Eigenschaft, die haben wir hier anwesend, so eine Eigenschaft eines guten Vaters. Jesus, es geht zum Schluss zu, sagt, ihr werdet mich verlassen, ihr lasst mich allein, aber ich bin nicht wirklich alleine, weil der Vater ist dabei, er ist bei mir, er ist da. Und das ist eine wirklich gute Eigenschaft eines Vaters. Und das ist die Herausforderung an uns Väter, dass wir vorhanden sind, wenn es schwierig wird, dass wir da sind. Das weiß man auch von den Müttern. Ne? Mütter, also meine Frau, wenn da ein Kind irgendwo nur den Notruf absetzen würde, dann könnten wir die Koffer packen, aber ganz schnell dahin und helfen und so und unterwegs sein. Das ist ein Mutterherz, natürlich Mutterherz, aber was ist mit uns Vätern? Jesus sagt, ich bin nicht alleine, der Vater ist bei mir. Aber wenn du dein Vater, wenn man seinen Vater anrufen kann, dann sagt Vater, schon allein Vater und dann gibt er eine Hilfe oder er hat eine Idee, er weiß, wie man jetzt damit umgehen kann. Vater, eine Eigenschaft eines Vaters. Und dann noch etwas, was Jesus mitgibt. Johannes 16, 33. Ich habe euch alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Und dann erklärte er es nochmal. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Und das finde ich so cool, Jesus sagt nicht, wisst ihr, alles ist gut, es ist alles gut, es wird nichts Schlimmes, es wird überhaupt gar nichts passieren. Sondern er sagt, es ist wichtig, dass ihr meinen Frieden in euch habt, dass ihr das verstanden habt, weil in dieser Welt werdet ihr hart bedrängt. Das ist doch so. Wer hat das nicht schon erlebt oder wer steckt vielleicht mittendrin, dass man sagen kann, ja, ich werde hart bedrängt. Eine Übersetzung heißt es, in der Welt habt ihr Angst, aber es heißt eigentlich Bedrängnis. Bedrängnis, die vielleicht Angst machen kann. Aber in dieser Welt ist es so. Wir leben in dieser Welt und wir können uns dem auch nicht entziehen. Es ist einfach so. Es gibt Bedrängnis. Es gibt äußere Umstände, die belasten. Die sind schlimm. Die will man nicht haben. Und die beklemmen einen. Oder man kann auch sagen, es gibt die Stürme des Lebens. Es gibt sie. Alles andere wäre weltfremd, würde man das behaupten. Sondern diese Dinge sind da, eine Herausforderung ist da. Und jetzt kommt aber das göttliche Aber. Und das an sich ist schon wieder ein Wunder für sich. Aber ihr könnt trotzdem in meinem Frieden sein. Was sagt man, wie soll denn das gehen? Hart Bedrängnis und trotzdem Frieden, das passt doch nicht zusammen. Weil wenn du Bedrängnis hast, dann bist du aufgewühlt, dann bist du unruhig, dann hast du Angst, dann hast du Sorge, dann geht es einem nicht gut. Das wäre das Normale. Und jetzt sagt Jesus, wenn diese Sachen kommen, dann habt keine Sorge, habt keine Angst, weil ich habe diese Dinge überwunden. Ich habe das bereits besiegt. Ihr könnt meinen Frieden trotzdem haben. Und das ist ein Phänomen. Es gibt einen Frieden, von dem Jesus spricht, der unabhängig von Umständen ist. Und das ist nicht normal. Das ist übernatürlich, das ist einfach göttlich. Und Geschwister, den brauchen wir unbedingt, den brauchen wir, sonst wären wir verrückt. Wir brauchen diesen Frieden in der Situation drin. Und heute Morgen wollen wir dafür beten, dass jeder diesen Frieden in sich haben kann, wo er vielleicht gerade nicht vorhanden ist. Und dann dieser Zusatz, den ich vorher schon gelesen habe, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Lasst euch nicht entmutigen. Wie wenn es Jesus gewusst hätte, gell, dass solche Dinge passieren, wo man sich entmutigt fühlt, wo man an seinem Glauben irr werden will, dass diese Dinge kommen, sagt es Jesus nochmal. Leute, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Lasst euch nicht entmutigen durch nichts. Das sagt unser Verstand dann, es geht nicht. Ich bin entmutigt. Das hat mich entmutigt. Und wisst ihr, manche Nachrichten, die man so bekommt, sind auch entmutigend. So deshalb, wir freuen uns immer auch über positive Nachrichten, wenn jemand was Gutes erlebt hat, auch immer herzlich willkommen an unserer Telefonnummer. Das ist immer etwas Schönes, auch so etwas zu hören. Aber oft sind ja Nachrichten ja auch irgendwie nicht immer gut. Und da passt es rein. Und dann müssen wir sagen, Jesus, ich bringe das jetzt sofort zu dir und ich schmeiß das vor dich hin und ich lasse meinen Glauben nicht erschüttern im Namen Jesus. Ich halte durch, weil du hast diese Sache überwunden. Amen. Und wenn wir nämlich den Gedanken Raum geben, der Entmutigung, verstehst du, dann wird es immer schlimmer. Und dann sagen wir auch Entmutigung. Und dann tun wir Entmutigte zu tun pflegen. Dann ist einfach alles entmutigt. Aber seid getrost, ich habe die Welt besiegt. Ich habe diese Dinge überwunden. Halleluja. Merkt ihr, der starke Gott, sein Name ist starker Gott. Und wenn er das sagt, dann weiß er, was er sagt und dass er das kann. Die überaus bekannte Stelle, die ich sehr liebe, Philipper 4, Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Falls du keine Sorgen hast, dann nimm das prophylaktisch, falls mal welche anklopfen. Aber wenn welche da sind oder wenn du in der Gefahr bist, dir Sorgen zu machen, und es gäbe ja viele Dinge, wo man das tun könnte, dann nimm diesen Vers. Sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen. Gebet und Flehen. Weißt du, ich glaube, der Herr hat null Problem, wenn wir uns bei ihm mal ausheulen, wenn wir zu ihm schreien und sagen, Herr! Ich finde es sogar gut. Man muss es manchmal rausschreien und sagen, Herr, so ist es. Mit Flehen, da heißt, da ist eine Intensität dahinter, da ist eine Not dahinter. Und gleichzeitig wieder mit Danken. Danke Gott, dass du in der Lage bist, das in Ordnung zu bringen. Dass du dich um meine Sorgen, die mich sich da anbahnen, dass du dich drum kümmerst. Flehen und Danken, es dem Herrn sagen. Vertrauen, Friede ist höher als unser Verstand. Wisst ihr, wenn wir in uns Frieden haben können, Ruhe haben können, obwohl die Umstände irgendwie anders sind, dann ist es einfach übernatürlich. Und da bist du selber gesegnet und andere sind dadurch gesegnet. Und das ist es, was wir brauchen. Das ist, was wir möchten, was wir auch erbeten möchten. Im Kolosser 3,15 heißt es noch, der Friede Gottes regiere eure Herzen. Das ist, was uns regieren soll, der Friede Gottes. Der Friede Gottes, da hängt noch mehr dran. Auch wenn wir Frieden haben über etwas, wo wir wissen, das ist richtig, dann gehen wir diesen Weg. Friede, der über allem ist. Ich weiß nicht, ob welche dieses alte Lied kennen, wenn Friede mit Gott eine Seele durchdringt. Der Schreiber, das war ein studierter Rechtswissenschaftler, ein Rechtsanwalt, der sehr reich war und in Chicago tätig war. Und er besaß im Stadtzentrum von Chicago teure Immobilien und Ländereien. Und dann 1871 brach das Chicago-Feuer aus und zerstörte seinen gesamten Besitz. Seine materiellen Verluste waren außergewöhnlich. Es war sein Bankrott sozusagen. 2 Jahre später war er unterwegs oder wollte eine Geschäftsreise machen mit dem Schiff, aber musste noch woanders hin und hat seine Familie schon mal vorausgeschickt, dorthin zu kommen. Dort wollten sie sich wieder treffen. Unterwegs ist dieses Schiff verunglückt und über 200 Menschen sind gestorben und seine 4 Töchter sind gestorben. Seine Frau war die einzige, die von der Familie überlebt hatte. Und als er dann mit dem Schiff nachreiste und an dieser Stelle vorbeikam, sagte der Kapitän, jetzt müssen Sie echt stark sein, weil hier in dieser Gegend, hier ist das Schiff untergegangen und da ist Ihre Familie, Ihre Töchter sind hier gestorben. Und in dieser Situation setzt er sich hin und er schreibt dieses bekannte Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Also in dieser Situation. Und dann der Refrain heißt es immer, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Dieses Wohl, das ist dieses Shalom, dieses Wohlsein, der Friede Gottes, dieses Wohlsein in Gott, das ist ein Phänomen, das ist wie ein Wunder. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. Immer in diesem Bewusstsein, dass dieser Mann gerade Schlimmes erlebt hatte. Und dann der letzte Vers. Nun lebe ich in Christus, für Christus allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Frieden und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Meine Seele ist selig im Herrn. Weißt du, er hat es nochmal so zusammengefasst und nochmal zum Schluss gesagt, ich lebe in Christus und Christus lebt in mir. Und das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste für unser Leben. So beenden wir dieses Jahr und so beginnen wir das neue Jahr, dass Jesus Christus wirklich der Allerbeste und der Wichtigste ist. Letztes Jahr, ich glaube, das war am Anfang des Jahres oder war es an Weihnachten, ich weiß nicht mehr, irgendwo, dass ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Wir sind entschieden, Jesus zu folgen. Das hat dieser Mann proklamiert, das hat er gesagt. Er hat gesagt, die äußeren Umstände sind nicht entscheidend. So, dann kam es noch schlimmer. Ihm wurde dann ein Sohn geboren später. Aber als dieser Sohn 4 Jahre alt war, ist er auch gestorben. Und da hat er vorher schon bekannt und gesagt, dass der Friede Gottes sein Leben regieren soll. Und ich bin mir heute Morgen ganz, ganz sicher, dass dieser Friedefürst, dieser Vater, dieser Friedefürst heute Morgen hier ist, um Frieden zu geben und Frieden zu schaffen. Und es kann ganz unterschiedlich sein oder unterschiedliche Gründe sein, warum es irgendwelche Unruhen gibt, was in uns vor sich geht. Aber ich bin mir ganz sicher, dass dieser Friedefürst heute Morgen Ruhe und Frieden hineinbringen kann. Und wir wollen es gleich so machen, dass wenn du merkst, ich brauche diesen Frieden in meiner Situation, ich brauche diesen Frieden und dieses Vertrauen, das möchte ich jetzt erleben, dann wollen wir beten. Ich will beten. Ich habe so einen Glaube dafür, dass der Herr das macht heute Morgen. Amen. Dass er das tut, dass er Frieden gibt, Friede hineinspricht. Und ich weiß selber aus meinem Leben, wie es ist, wenn es innerlich alles aufgewühlt ist, wenn die Gedanken und das Innere hin und her und wie in einer Wäschetrommel durchgemengt werden. Und es ist einfach nicht gut. Es ist einfach nicht gut. Wenn dann der Friedefürst kommt und dir zuspricht und sagt, mach dir keine Sorgen, sei nicht entmutigt, gib den Glauben, dein Vertrauen nicht auf, dann glaube ich, wenn wir so vor ihm kommen und das annehmen, dass der Friede Gottes hineinströmt, können wir gemeinsam aufstehen. Und wenn ihr, genau, das Lobpreisteam wird spielen, aber könnt ihr gleich diejenigen, die das auf dem Herzen haben, wir machen es mal hier vorne, hierher kommen und dass wir hier beten können.